Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Tja, braucht noch jemand den Denkmalschutz? Steht er nicht im Weg? Das fragen wir gleich aus aktuellem Anlass den führenden Denkmalschützer der Republik. Dann wollen wir verstehen, warum Menschen ihr Leben riskieren, um auf den höchsten Berg der Welt zu kommen und dafür auch noch ein mittleres Jahresgehalt ausgeben. Eine andere Art, auf die beginnende Urlaubssaison zu schauen. Dann treffen wir russische Musiker, die im deutschen Exil weitermachen und von hier aus weiter kämpfen gegen das Putin-Regime. Dann schauen wir uns an, was Geflüchtete auf ihren Smartphones mitbringen, auf die dramatischen Geschichten ihrer Flucht und Helmut Newton, der Fotograf, der mit Mode anfing und dann berühmt wurde mit seinen großformatigen nackten Frauenporträts. Um ihn geht es uns in dieser Sendung und auch um die Frage, wie zeitgemäß eigentlich sein Frauenbild heute noch sein kann. Anlass ist eine neue Ausstellung in Berlin. Was muss eigentlich erhalten werden und was nicht so sehr? Darüber befindet zum Beispiel der Denkmalschutz hierzulande und hat 3% der Bauten geschützt, weil sie historisch oder kulturell wichtig sind. Aber Denkmalschutz heißt ja manchmal auch, dass eben Investitionen länger dauern und aufwendig sind und Wohnungen fehlen ja bekanntermaßen. Und dann sind ja auch noch die oft langen Bearbeitungszeiten, die vielen Papiere, die es braucht. Das sagen jedenfalls viele, die investieren wollen. All das beschäftigt die Denkmalpfleger der Republik, die sich jetzt in Leipzig treffen. Ab Montag geht's richtig los. Vorsitzender der Vereinigung der Denkmalfachämter, die treffen sich dort. Das ist Thomas Drachenberg, sozusagen oberster deutscher Denkmalpfleger. Und übrigens auch noch Landeskonservator von Brandenburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Am Montag geht's ja richtig los, aber heute hatten Sie schon die ersten Treffen. Wie ist denn die Stimmung unter den Denkmalpflegern der Republik?
Die Stimmung unter den Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern der Republik ist immer generell gut, weil wir unseren Job sehr gerne machen und wir sind sozusagen Überzeugungstäterinnen bei der Denkmalpflege. Die gute Stimmung kriegt ein paar Dellen, weil wir gerade eine bundesweit, deutschlandweit eine Diskussion zu laufen haben, wo man versucht, die Denkmalpflege zu entbürokratisieren. Dabei ist die denkmalpflegerische Arbeit eigentlich die beste Entbürokratisierung, weil wir in unserem Job nicht nur die Denkmale erfassen und in Listen veröffentlichen, sondern wir beraten ja die Denkmaleigentümerinnen. Und im Grunde genommen geht es bei unserem Job darum, sich das Denkmal anzuschauen, die Stärken zu analysieren. Warum steht es jetzt schon 200 Jahre so gut? Oder warum geht es ihm an einer Stelle schlecht? Und dann zusammen mit den Architektinnen Methoden zu entwickeln, wie man die Denkmale stärken kann. Und die Bürokratie aus unserer Sicht, die kommt von außen, indem in Deutschland es immer noch üblich ist, Neubaubestimmungen auf den Altbestand zu legen und dann sowas zu produzieren wie ein 8 cm höheres Treppengeländer, weil es der Vorschrift entspricht und so weiter und so weiter. Also das ist gerade die Diskussion, die läuft und wir haben den Eindruck, dass sie oft nicht auf Augenhöhe läuft.
Auf Augenhöhe zwischen wem?
Auf Augenhöhe zwischen der Politik und der Fachwelt. Wir haben viele Ideen, was man entbürokratisieren kann. Aber wir beobachten auch, dass es in einigen Bundesländern leider so ist, dass versucht wird, genau diese Beratungskompetenz wegzunehmen, um angeblich dann schneller zu irgendwelchen Ergebnissen zu kommen. Das ist ärgerlich. Von daher ist die Stimmung an der Stelle nicht gut. Und wir müssen suchen, diese Diskussion auf Augenhöhe zu führen. Das sind zwei kommunizierende Röhren, die nur zum Erfolg führen kann, wenn man beide Röhren bedient.
Aber es gibt ja auf jeden Fall schon mal ziemlich strenge Bauregeln in Deutschland. Auch international sind die ja bekannt als sehr streng. Das gilt für Neubau, aber eben auch für Altbausanierung und für Denkmalschutz ganz besonders. Und jetzt sagen viele, gerade der Denkmalschutz ist teuer, verlangsamt Sanierung und Ausbau, diesen Vorwurf der Bürokratie, haben Sie gerade selbst angesprochen. Inwieweit begegnen Sie dem, dass Denkmalschutz einfach nur immer auf der Bremse steht?
Ich kenne das Vorurteil, dass Denkmalschutz auf der Bremse steht. Tatsächlich steht er nicht auf der Bremse, wenn er gut kommuniziert. Und er kann nur gut kommunizieren, wenn es ausreichend Fachleute gibt, die dann auch Zeit haben zu kommunizieren. Denkmalpflege ist Beratung. Denkmalpflege ist auch Augenmaß. Wir sind in jedem Denkmalschutzgesetz angehalten, immer das Zumutbare auszuhandeln und niemanden in den Ruin zu treiben. Es ist noch kein Denkmal abgerissen worden in Deutschland wegen zu hoher Forderung der Denkmalpflege. Also Denkmalpflege ist Kommunikation und das ist ist immer besonders ärgerlich, dass wir so in diese Bürokratisierungsecke kommen. Und das rührt daher, wenn es denn keine Beratung gegeben hat oder wenn die Beratung nicht gut war. Oder und. Die ist dann nicht gut, wenn es übrigens zu wenig Personal gibt.
Und das ist so? In den Denkmalfachämtern?
Das ist in vielen Denkmalfachämtern so. Wir arbeiten alle am Limit. Wir würden uns bei allen Digitalisierungserfolgen, man kann viel mit Digitalisierung machen, aber die persönliche Beratung an der Baustelle oder am besten noch vor der Baustelle, die ist ganz wichtig und die muss persönlich bleiben.
Das wäre dann Ländersache, da müssten die Länder mehr investieren, mehr Stellen schaffen. Also Denkmalpflege ist Ländersache, aber der Bund setzt den Rahmen und wir erleben ja, und da kommen wir wieder zurück zu dem Druck auf den Denkmalschutz, wir erleben ja durchaus auch eine politische Debatte über eine Priorisierung von Wohnungsbau. Da gibt es Gesetzesvorhaben in der schwarz-roten Koalition. Bauministerin Verena Huberts von der SPD, die will ja, dass Wohnungsbau unter bestimmten Bedingungen, gerade in angespannten Wohnungsmärkten, eine Priorität hat gegenüber Umwelt- und Denkmalschutz. Und sie hat es mit uns so formuliert.
Vorfahrt vor anderen Interessen, die ein Stück weit zurücktreten. Also man könnte zum Beispiel den Denkmalschutz nennen.
Verena Huberts, die Bundesbauministerin. Also spüren Sie da schon einen politischen Druck auf Ihre Arbeit?
Da spüre ich einen politischen Druck, aber ich spüre eher noch Ärger. Und wenn ich mal die Situation in Deutschland anschaue, dann haben wir 2-3% der Bausubstanz unter Denkmalschutz. Dann könnte man rein statistisch gesehen bei 98% sozusagen ordentlich loslegen. Das ist aber gar nicht das Problem. Das Problem, wenn man es ausspricht, ist dann, dass man alte Häuser abreißt, um neue Häuser zu errichten. Das wird eh ausgehandelt in verschiedenen Planfeststellungsverfahren. Dafür gibt es die Instrumentarien. Also ich halte diese Forderung auch für etwas populistisch.
Wir haben einen riesigen Wohnungsmangel in Deutschland, gerade auch in den Städten. Wie kriegt man das kombiniert?
Wir haben da, wo wir gut sanierte Häuser haben, wo der Denkmalschutz auf Augenhöhe mitgearbeitet hat, haben wir keine Wohnungsprobleme, sondern es sind alle Wohnungen vermietet. Schauen Sie sich sozusagen Berlin an, schauen Sie sich hier in Leipzig an. Die Wohnungen, die hier in Leipzig sind, die vermietet werden oder verkauft werden, haben eine hohe Qualität. Und wenn man jetzt anfängt, groß abzureißen, um schneller etwas zu errichten, dann ist es für mich schon etwas fraglich.
Oder Standards zu verringern. Ein bisschen die Ansprüche zu senken, eher so ein bisschen eine Art Low-Tech-Denkmalschutz. Ist das denkbar?
Gerne. Wir wären gerne dabei, werden aber dann wieder durch die Neubaubestimmung ausgebremst. Also das ist gar nicht unser Problem, Herr Balzer, sondern das ist das Problem von Bauordnungen, wo wir ja auch so 18 verschiedene in Deutschland haben und das ein hochbürokratischer Akt ist, eine Geländerhöhe. Ich komme wieder auf dieses Geländer zurück, ist in Sachsen anders als in Brandenburg. Und warum? Sondern das sind die Dinge, die uns bedrängen, die Bürokratie von außen, die Neubaubürokratie. Und dann ist es nicht der Gedanke, ich schaue mir mal das Haus an mit seinen Qualitäten. Ich frage mal, was wollen die Leute, die Eigentümerinnen mit den Häusern machen? Wo könnte man sich da treffen? Sondern es sind dann die Bestimmungen, die an der Tagesordnung sind. Und eine Bestimmung ist auch dazu da in Deutschland, um Verantwortung einfach mal in die Akte abzulegen. Aber wir brauchen eine Kultur der Ermöglichung. Und das ist eigentlich das, wo wir viel Kompetenz haben.
Viele denken ja bei Denkmalschutz vielleicht eher an was Älteres, also bis vielleicht ins 18., 17., vielleicht 19. Jahrhundert zurück
oder noch weiter zurück. Aber
wir reden ja natürlich auch über all das, was in den 50er, 60er, 70ern entstanden, zum Teil in den 80er Jahren. Wir erleben das ja auch im Osten der Republik, dass so eine ostmoderne, auch Plattenbauten, die eben für etwas Bestimmtes stehen, unter Denkmalschutz gestellt worden sind, zum Beispiel in Berlin. War das gerechtfertigt?
Die Unterschutzstellungspraxis läuft nach abgeschlossenen Epochen. Die DDR ist eine abgeschlossene Epoche. Wir stellen gerade, was die Ostmoderne angeht, eine Begeisterung fest, gerade unter der Jugend, eine Begeisterung fest, diese Ostmoderne zu schützen. Sehen Sie die Diskussion in Potsdam, die da läuft zwischen dem, was in der DDR-Zeit da errichtet wurde und dem, was unter den preußischen Königen errichtet wurde. Das ist etwas, was bewahrenswert ist. Und dann muss dieses, was etwas bewahrenswert ist, auf Augenhöhe in die Erhaltungsdiskussion kommen. Und dann kann man auch mal verlieren, aber man kann meistens nur gewinnen bei der Sache.
Aber da braucht es viel Vermittlung, ne? Also gerade wenn wir jetzt, Sie reden jetzt von öffentlichen Gebäuden der Ostmoderne, ich glaube, das ist relativ unumstritten, aber wenn wir
ich rede von Eisenhüttenstadt, also dem Wohnkomplex 1 bis 4 und ich rede auch von Halle Neustadt und von allen anderen Punkten.
Da würden viele sagen, muss das unter Denkmalschutz gestellt werden?
Gibt es genug Neustadt? hat einen großen Fankreis mittlerweile. Ja, es gibt auch Generationen, die sagen, sie haben ihr ganzes Leben versucht, nicht in die Platte zu ziehen, sondern im Altbau zu bleiben. Es gibt unterschiedliche Lebenserfahrungen, aber wir stellen gerade fest, dass es einen zunehmenden Rang gerade auf die Ostmoderne gibt. Und das zu verstehen, warum die jetzt einen zunehmenden Wert gewinnt, ist eigentlich der Schlüssel, dass man merkt, da kommt eine nächste Generation, die hat ganz andere Werte.
Das ist keine Nostalgie, sondern etwas anderes?
Das ist keine Nostalgie, sondern das ist, dass die Leute, und so ist ja auch die DDR zugrunde gegangen, dass, wenn man es nicht mehr schafft, die Werte, die baukulturellen Werte der Vergangenheit zu transformieren in die Zukunft, dann hat eine Gesellschaft eigentlich große Verluste. Und deswegen heißt ja auch unsere wunderbare Jahrestagung hier Umbrüche, Transformationen in Stadt und Land. Es geht um Transformation. Es geht sozusagen darum, die Kontinuitäten in dieser Transformation mit rüberzubringen.
Thomas Drachenberg, übrigens der erste Ostdeutsche an der Spitze der Vereinigung der Denkmalfachämter, Vorsitzender dieser Vereinigung und damit, ja, könnte man glaube ich so sagen, der oberste Denkmalpfleger der Republik. Bei dem Treffen dieser Vereinigung in Leipzig, das am Montag ganz offiziell beginnt. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Drachenberg.
Vielen Dank, Herr Balzer.
Sie haben lange in Russland ausgehalten, die beiden Musiker, um die es uns jetzt geht. Dann haben sie einen Song auf der Straße gespielt, in St. Petersburg, der viral ging und metaphorisch das Regime angriff. Und dann mussten sie raus. Jetzt sind sie in Berlin und spielen weiter, machen weiter, im Exil. Gesine Dornblüt hat sie getroffen.
Vor wenigen Tagen auf der Bühne des Berliner Gorki-Theaters. Die 19-jährige Naoko und ihr Gitarrist Alexander Arlov von der Band Stop Time spielen den pazifistischen Song Du bist Soldat. In welchem Krieg auch immer du kämpfst, ich werde auf der anderen Seite stehen, heißt es in dem Lied. Das Stück stammt ursprünglich von Manjetotschka, einer populären russischen Singer-Songwriterin, die Russland 2022 verlassen hat. Naoko hat eine Zeile hinzugedichtet. Bitte stoppt das Böse und diesen Krieg. Vor 8 Monaten hat Stop Time den Song noch in St. Petersburg auf der Straße gespielt.
In der Erinnerung spüre ich noch das Glück jener Momente. Es waren sehr viele Menschen um uns herum und wir haben alle gemeinsam unsere Lieblingslieder gesungen. Es war ein Gefühl totaler Einheit. Alle waren völlig gleichberechtigt. Mich hat das fasziniert und zugleich beruhigt.
Videos ihrer Auftritte in St. Petersburg gingen viral. Das brachte die russischen Behörden auf den Plan. Die Mitglieder von Stop Time wurden festgenommen, verbrachten mehrere Wochen in Haft. Dass sie und ihr Gitarrist anschließend Russland verließen, sei die richtige Entscheidung gewesen, sagt Naoko rückblickend.
Ein paar Tage nach unserer Ausreise hat man begonnen, uns buchstäblich mit Dreck zu überschütten. Es läuft zwar kein Strafverfahren gegen mich, ich bin auch kein sogenannter ausländischer Agent, aber viele Duma-Abgeordnete haben öffentlich erklärt, dass ich nicht nach Russland zurückkehren könne, weil ich das Land verraten habe. Nun ja, ich plane auch nicht zurückzukehren. Es geht uns gut. Unser erstes Album ist fast fertig. Es kommt Ende Juni raus. Wir arbeiten, geben Konzerte und versuchen uns an die neuen Umstände zu gewöhnen.
Naoko und ihr Gitarrist sind auch privat ein Paar. Arlov managt die Band. Das neue Album heißt Vnikuda is Niatkuda. Auf Deutsch etwa Nirgendwoher, Nirgendwohin. Naoko hat die Songs nach der Ausreise aus Russland geschrieben. Die neue Situation, das erzwungene Exil, habe ihr Schwung gegeben, sagt sie.
Es ist ein Album über Liebe, über die Verbindung mit den Liebsten, mit den Freunden, darüber, dass man nicht verzagen muss. Es ist voller Hoffnung, aber es sind auch viele Lieder dabei, die uns zwingen, zurückzublicken. Das sind meine ersten wirklich bewusst geschriebenen Lieder. Ich habe lange über sie nachgedacht und versucht, auszudrücken, was ich wirklich fühle. Früher entstanden meine Songs im Handumdrehen, jetzt ist es ganz anders.
Einer ihrer neuen Songs heißt Protest. Er handelt von jungen Leuten, die keine Angst haben, aufzufallen und sich auflehnen. Von einer verlorenen Generation ist da die Rede, von 18-Jährigen, die die Wahrheit sagen und deshalb ins Gefängnis kommen. An dieser Stelle schaltet sich der Gitarrist Alexander Arlov ein.
Ich würde jungen Leuten nicht raten, an irgendwelchen Protestaktionen teilzunehmen. Jedenfalls nicht, wenn schon vorher klar ist, dass die Aktion nichts bringt. Es ist einfach zu gefährlich.
Rund 4.800 Menschen sind nach Angaben des Menschenrechtsportals OWD Info derzeit in Russland politisch verfolgt. Mehr als 2.000 sitzen in Haft. Darunter seien mehr als 400 Jugendliche, sagt Naoko. Es sei wichtig, sie zu unterstützen.
Wir sind ja um die Haft in einem echten Lager herumgekommen. Aber während der Wochen in Polizeigewahrsam habe ich versucht, mir vorzustellen, wie es dort ist und wie man im Gefängnis lange Zeit überleben kann. Das ist 100-mal schlimmer als das, was ich erlebt habe. Die Lagerverwaltung kümmert sich nicht darum, dass Mädchen ausreichende Monatshygiene erhalten oder dass die Häftlinge etwas haben, womit sie sich beschäftigen können, damit sie nicht verrückt werden.
Naoko und ihr Gitarrist versuchen, auch aus dem Ausland so gut wie möglich Kontakt zu ihren Fans und Freunden in Russland zu halten. Aus St. Petersburg wisse sie, dass die Straßenmusiker dort weitermachen.
Straßenmusiker gehören einfach zu St. Petersburg dazu. Man kann sie nicht verbieten. Faktisch sind sie verboten. Man brauchte schon zu unserer Zeit für jeden Auftritt eine Genehmigung und die kriegt man nicht. Aber sie spielen trotzdem weiter an beliebten Orten und den Leuten gefällt das. Sie bleiben stehen. Und mir scheint, die Menschen verstehen seit unseren Auftritten, dass es auch Musiker gibt, die eine eigene Botschaft vermitteln wollen.
Zwei russische Musiker, die sich nicht unterkriegen lassen und aus dem Berliner Exil weitermachen. Gesine Dornblüt hat sie für uns getroffen. So, und jetzt ein Besuch bei Helmut Newton, dem großen Fotografen, der mit Mode anfing und dann berühmt wurde mit seinen großformatigen nackten Frauenporträts. Sein Nachlass ist in Berlin in der Stiftung, die nach ihm benannt ist. Und immer wieder zeigt diese Stiftung neue Ausstellungen mit seinem Werk, also neben der Dauerausstellung. Und diesmal ist es, ja, wie soll man sagen, eine kleine Reise in die Räume des Helmut Newton, in die Räume, die er inszenierte. Reden wir darüber mit Matthias Harder, Hauptkurator der Newton-Stiftung. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also, die Fotografien, die kennen wir. Und dann sind es jetzt die Räume. Was sind das für Räume?
Bei Helmut Newton sind das immer gecastete Räume. Er hat die Räume zu Bühnen verwandelt und auf der Bühne findet etwas statt. Wir gehen jetzt in diesem Fall tief rein in seine Fotografie, sprich zum Beispiel mit Blick auf die Hotelzimmer, auf die Lobbys, aber eben auch auf richtige Bühnen, denn er hat beispielsweise auch Pina Bausch auf der Bühne fotografiert und richten unser Hauptaugenmerk eben genau auf diesen Ort, auf der sozusagen diese Aktion stattfindet.
Was für ein Verständnis von Räumen hatte Helmut Newton eigentlich? Wie wichtig waren die für ihn, das Räumliche, diese dritte Dimension?
Die dritte Dimension wird häufig in der dritten Dimension auch illusionär dargestellt. Raum als Raum. Manchmal wird er aber auch zur Fläche, zum Hintergrund, zur Kulisse. Und das zeigt ja im Grunde genommen auch die ganzen Qualitäten des Räumlichen auf. Also wir können mit Hilfe der Kamera natürlich auch alles wiederum in die Fläche zurückziehen. Was wir hier bei Newton sehen, ist gewissermaßen eine Entwicklung. Denn er hat ja in den 60er und 70er, insbesondere für die Modezeitschriften, eben diese Mode ja stattfinden lassen oder visualisiert in luxuriösen Räumen. Und dann später in seinem Werk, vor allen Dingen in Monte Carlo, hat er ganz andere Räume verwendet, unter anderem die Garage seines Apartmenthauses.
Und was war ihm wichtig bei der Auswahl der Räume?
Dieser Luxusaspekt, Wenn wir Mode sehen beim Blättern in den Modemagazinen, dann passt sozusagen natürlich der Raum sich der Mode wiederum an. Und später hat er das ganz anders kontrastiert. Es waren ganz andere Hintergründe, Baustellen beispielsweise. Und da hatte sich der Zeitgeist natürlich auch ein bisschen geändert. Er hat den Zeitgeist in der Fotografie natürlich immer bedient auf der einen Seite. Und manchmal war er so visionär, dass er dem Zeitgeist sogar ein bisschen voraus war. Und andere Fotografen sind ihm dann auch da gefolgt. Was wir in den 90er Jahren sehen, ist ein völlig anderer Helmut Newton. Es sind auf der einen Seite selbst Zitate im Fotografischen und auf der anderen Seite eine Weiterentwicklung im Hinblick darauf, was der Leser und die Leserin wollte.
Sie haben das Luxuriöse erwähnt und dafür stand Helmut Newton ja irgendwie auch. Also dieses ausschweifende Luxuriöse. Inwieweit sind das elitäre Räume?
Es sind immer auch elitäre Räume gewesen in der frühen Fotografie, in den 60ern und 70ern. Wir sehen Frauen ja häufig auch in einem Auto, in einem luxuriösen Auto sitzen. Das ist natürlich auch wiederum ein Raum, ein kleiner, fast schon klaustrophobischer Raum. Und die Accessoires, die er verwendet, beispielsweise ein luxuriöses Auto oder eben das Maxime-Restaurant in Paris, das färbt gewissermaßen auch immer wiederum auf die Darstellung der Mode ab und auf die Darstellung der Frau. Oder manchmal sind es ja auch Männer, die er in seine Bildwelt mit einbezieht. Er hat ja auch sehr viel Männermode visualisiert. Aber dieser Aspekt ist mehr oder weniger zentral und den arbeiten wir auch heraus. Die Entwicklung im Umgang mit den Räumen.
Nun wird ja trotzdem auch eine Diskussion geführt über Frauenbilder in der Kunst, im Film. Wir haben es erlebt bei Wim Wenders zum Beispiel. Aber bei Helmut Newton gibt es immer wieder diese Debatten über Frauenbilder und inwieweit auch Frauen objektiviert werden. Welche Rolle spielt das für diese Ausstellung, wenn es um die Räume geht?
Wenn der Raum zur Bühne wird und wenn wir sozusagen einen Menschen auf dieser Bühne agieren sehen, dann ist er sozusagen natürlich immer Objekt und Subjekt zugleich, weil er agiert ja auf dieser Bühne. Im Auftrag von Helmut Newton, im Auftrag des Magazins, das im Grunde genommen ja wiederum den Auftrag an Helmut Newton vergibt. Und ja, Newton hat es immer wieder geschafft, sehr raffiniert zu inszenieren. Er hat sehr viele Filmszenen beispielsweise nachgestellt von Truffaut, Hitchcock und so weiter. Also er war auch ein Cineast. Und wenn wir uns die Filme aus der Zeit angucken, das Stichwort Wim Wenders, wir sprechen gerade über diesen Film aus den 70er Jahren, dann sind das eben auch Bilder bei Helmut Newton, die Filmbilder, die wir assoziieren, die da sind, die aber immer wieder umgesetzt sind. Newton hat auf der einen Seite seine Inspiration aus der Realität gezogen und auf der anderen Seite schon aus etwas Fiktivem, nämlich aus Spielfilmen, und hat das dann immer wiederum so umgesetzt und rearrangiert in seiner Modefotografie, dass wir den Zeitgeist wirklich spüren. Aber noch einmal zurück auf die Rolle sozusagen derjenigen, die da eine Rolle spielen. Es ist sozusagen immer natürlich auch das Subjekt, was wir sehen, und das agierende Subjekt und nicht nur das Objekt.
Aber dennoch, die Debatte wird natürlich geführt, inwieweit dieses Bild von Frauen, Sie haben den Wenders erwähnt, aber eben auch Helmut Newton natürlich heute noch zeitgemäß ist.
Ich denke, er ist zeitlos zeitgenössisch. Er war damals zeitgenössisch, immer wieder neu, hat sich dem Zeitgeist angepasst. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich in der Entwicklung, die viele Bilder sind 50, 60 Jahre alt, auf die wir hier schauen, wie er mit diesem Frauenbild, dem damaligen Frauenbild sozusagen, auf der einen Seite umgegangen ist und auf der anderen Seite das auch mit kreiert hat. Wir haben beispielsweise in unserer Dauerausstellung, die wir jetzt ein bisschen überarbeitet haben, haben wir eine lange Vitrine, 15 Meter lange Vitrine. Und da sind Beispiele aus den Magazinen von den 50er Jahren bis zu seinem Lebensende von 2003. Und wenn wir diese Magazinstrecke entlang gehen, dann sehen wir die Frau und die Rolle der Frau, wie sie sich geändert hat, sozusagen im Gesellschaftlichen. Und das ist hochinteressant. Wenn wir uns Bilder aus den 60er Jahren anschauen, in den deutschen Zeitschriften, dann gibt es eben dieses Raffinement des Weiblichen nicht so in Deutschland wie beispielsweise in Frankreich. Newton kam aus Frankreich, er kam eigentlich aus Deutschland über Australien, dann nach Frankreich zurück und hat dort etwas geschaffen, sozusagen mehr oder weniger die moderne Frau. Und das sehen wir sozusagen in dieser Ausstellung, das sehen wir aber auch in allen anderen Ausstellungen, die wir hier zusammenstellen. Dieser ganz besondere Look, natürlich unterstützt und immer transformiert sozusagen durch die Mode, die er zeigt. Denn darum geht es ja in erster Linie. Wenn Yves Saint Laurent ein Frauensmoking entwirft, macht Helmut Newton das kongeniale Bild. Das ist häufig frech und sehr revolutionär, was man heute gar nicht mehr so richtig sieht.
Das heißt, Sie würden sagen, das Frauenbild von Helmut Newton, auch in Ihrer Ausstellung jetzt, muss man aus seiner Zeit verstehen?
Ja, und wir verstehen sozusagen mit Blick auf diese Bilder auch die Zeit wiederum. Also wir müssen das nicht nur aus der Zeit verstehen, sondern wir können retrospektive die Zeit verstehen.
Und die kritischen Debatten, die heute darüber geführt werden, inwieweit werden die eigentlich bei Ihnen reflektiert, dass Frauen eben von heute so nicht mehr dargestellt werden wollen?
Das Werk von Helmut Newton ist 2003 abgeschlossen und er starb 2004. Die letzten Bilder stammen aus dem Jahr 2003. Und was wir hier machen, ist keine Selbstzensur in der Helmut Newton Foundation. Wir zeigen die Bilder, zeigen das, was er gemacht hat. Wir zeigen teilweise auch die etwas gewagten Bilder. Also es gibt dieses schöne Wort edgy. Also er hat immer so an der Grenze des moralisch Erlaubten visuell argumentiert. Und was man dann sehen kann, und seine Frau hat das ja sozusagen ähnlich gemacht, Alice Springs, die ist ihm ja gewissermaßen genau da gefolgt, was er wiederum von Eva gelernt hat, nämlich in diesen drei Hauptgenres zu arbeiten, Akt, Mode und Porträt. Und es gab eine legendäre Pressekonferenz, als June Newton gefragt wurde, ja, sie haben also auch nackte Männer fotografiert. Of course I did. Und ja, es ist sozusagen natürlich der Umgang auch mit dem Körper, den wir sehen können. Und die ganze Debatte, sagen wir, um die Nacktheit, die hat bei Helmut und bei June Newton, alias Alice Springs, damit begonnen, als dass sie sich nackt gegenseitig fotografiert haben. In Paris, in ihrer Wohnung, in Ramatuelle, in Südfrankreich, wo sie nackt durch den Garten gelaufen sind. Und diese Natürlichkeit der Nacktheit, die spürt man sozusagen auch in den ganz frühen Aktbildern von Helmut Newton. Und dann gab es sozusagen 1980 diese legendäre Dekade, wo dann die Big Nudes kamen und so weiter, die sich aber auch wiederum aus der Modefotografie entwickelt haben. Und da lohnt es sich wirklich genau hinzuschauen und nicht immer sozusagen gleich zu kritisieren, dass er Frauen möglicherweise sexualisiert hätte.
Matthias Haider, die Ausstellung jetzt mit den Räumen, Anlass unseres Gesprächs, unseres Telefonats, inwieweit kann man diese Räume eigentlich begehen oder bleibt das nur dokumentiert?
Wir haben ja auf der einen Seite eine Gruppenausstellung und in dieser Gruppenausstellung mit 12 Fotografen und Fotografinnen, das ist gewissermaßen der Blick auf die heutige Fotografie. Was machen die Kollegen und Kolleginnen? Da sehen wir Tafelbilder und teilweise auch Wandtapeten mit den großen räumlichen Motiven. Und je größer das Bildformat wird, später ja auch bei Helmut Newton mit diesen riesigen Wandbildern, mit den Wandtapeten, da kippt es dann gerne mal in der Rezeption auch dahingehend, als dass wir uns wie auf einer Bühne befinden, wie in einem anderen Raum. Wenn Sie in diese Räume treten, jetzt mit den Wandtapeten von Helmut Newton, dann denken Sie, Sie hätten ein Pop-up-Buch vor sich. Newton hat ja für die Zeitschriften gearbeitet, in erster Linie für die Zeitschriften. Und als ob die Zeitschriften gigantisch groß vergrößert werden und wir befinden uns sozusagen auf einer Miniaturbühne im Verhältnis dazu. Bei den Kolleginnen und Kolleginnen sehen wir wiederum völlig andere Räume und das hat uns so viel Spaß gemacht und das ist, denke ich mal, auch augenöffnend, wie der Umgang mit dem Raum als Bühne, als Bildraum auch in der zeitgenössischen Fotografie funktioniert und was für Echoeffekte das sozusagen auch wiederum in jede Richtung vor und zurück auch gibt.
Sagt Matthias Haider, der Hauptkurator der Helmut Newton Stiftung in Berlin, die hat eine neue Ausstellung eröffnet mit Räumen von Helmut Newton, dem Fotografen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Die Urlaubssaison beginnt und für viele heißt das in die Berge. Aber damit ist nicht eine nette Wanderung auf ausgeschilderten Wegen und schönen Almgasthöfen gemeint, sondern sein Leben riskieren und dahin gehen, wo die Luft dünn wird. Bergsteigen ist zu Massentourismus geworden. Und auch wenn es auf die ganz, ganz hohen Berge geht, wenn man zum Beispiel sieht, wie viele Menschen zum Beispiel auf den Mount Everest wollen. Es gibt Tage, da heißt es, Schlange stehen am Gipfel. Dieses Jahr, 2026, schlägt schon alle Rekorde. Bis heute sind schon über 1000 Menschen oben gewesen auf dem Mount Everest. Deutlich mehr als früher in nur einem gesamten Jahr. Jetzt schon in der Mitte des Jahres. Über 1000 Menschen. Fragen wir Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein. Er kümmert sich dort ums Sportliche und ist selber Bergführer. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Warum werden es immer mehr?
Wir haben die letzten Jahrzehnte eine deutliche Verbesserung in der gesamten Logistik, was jetzt den Aufbau der Camps, also der Hochlager betrifft. Auch die einheimischen Träger und Sherpas sind besser ausgebildet wie früher. Man hat eine bessere Ausrüstung und all das zusammen zahlt darauf ein, dass einfach mehr Leute unterwegs sind und Der Everest ist mehr in den Medien und das zieht natürlich Leute an, die vielleicht gar nicht unbedingt Bergsteiger sind.
Das heißt, gerade der Mount Everest, gerade der höchste Berg der Welt, zieht vielleicht auch Menschen an, die gar nicht trainiert genug sind, die gar nicht genug vorbereitet sind selber?
Also es gibt tatsächlich Fälle, wo man sich sehr wundert, wer da eigentlich sich einkauft in so eine kommerzielle Expedition. Da gibt es wirklich Leute, die vorher noch nicht in den Bergen großartig waren. Die machen dann ein Jahr Vorbereitung. Natürlich müssen die in gewisser Weise schwindelfrei und trittsicher sein. Auch die Fitness muss einigermaßen passen. Aber man hat nicht so dieses traditionelle Hineinwachsen in das Höhenbergsteigen von kleinen Bergen zu großen und dann eben zu den Bergen der Welt. So wie das früher war, hat man sich über Jahrzehnte herangetastet. Heute geht es von gestern auf morgen, sprichwörtlich.
Ist das eine Frage des Statuses, dass man den höchsten Berg besteigen will, das vielleicht auch bei Social Media deutlich machen will und dass man auch in der Lage ist, sehr viel Geld dafür auszugeben? Es braucht ja eine Genehmigung der Behörden. Ab 50.000 Euro geht es überhaupt erst los?
Also die Motive, den Everest zu besteigen, sind natürlich sehr vielfältig. Es kann wirklich ein sportlicher Mensch sein, der auch viel in den Bergen ist und der einfach fasziniert ist von dem höchsten Punkt der Erde. Und landschaftlich ist es ja über jeden Zweifel erhaben dort. Bis hin auf der negativen Seite wäre dann eher so vielleicht persönlicher Narzissmus, dass man einfach damit auch sich besser darstellt und das als Statussymbol verbucht, wie der eine sich vielleicht ein Mercedes S-Klasse oder eine Rolex unbedingt braucht, um glücklich zu sein, gibt es heute eben die Tendenz beim Bergsteigen auch. Aber das gilt natürlich nicht für alle. Ich würde jetzt schon sagen, dass die meisten Menschen dort redlich unterwegs sind, aber schwarze Schafe gibt es natürlich auch.
Aber man kann ja auch andere Berge besteigen, ne, die auch sehr hoch sind. Es gibt ja noch andere 8000er, auch 7000er. Sie haben einen 7000er bestiegen. Es braucht offenbar trotzdem dieses Gefühl, den allerhöchsten bestiegen zu haben, oder?
Ja, so tickt der Mensch. Man will immer schneller, höher, weiter. Das Beste ist gerade gut genug. Und in der Tat, wie Sie sagen, also die Berge der Welt, die sind so weitläufig. Und da gibt es so viele Berge, wo man keine Menschenseele treffen würde, die genauso schön vermutlich auch sind. Aber da fehlt einfach dann die Höhe. Ne? Die sind nicht über 8000 Meter und auch nicht der höchste Berg. Das will man sich gerne ins Stammbuch schreiben, aber derjenige oder diejenige, die Einsamkeit an den Bergen der Welt noch sucht, der wird sie auch finden.
Dann frage ich mal, warum haben Sie denn bei einem 7000er aufgehört?
Ich stand damals so am Scheideweg. Gehe ich mehr ins Expeditionssteigen, Bergsteigen oder mache ich eher das Bergsteigen in den Alpen weiter? Und damals war es so, hat man viel mehr Zeit für Akklimatisierung noch verwendet. Es gab keine Höhenzelte, wo man sich zu Hause vorbereitet hat. Und mir war das dann einfach zu aufwendig, 4 bis 6 Wochen oder auch 8 Wochen für einen einzigen Berg zu investieren an Zeit und dann womöglich zu scheitern, weil man vielleicht Magen-Darm-Virus hat oder erkältet ist oder weil das Wetter zu schlecht ist. In dem gleichen Zeitraum hätte ich in den Alpen, und das habe ich dann auch eben gemacht, ja nahezu jeden Tag bergsteigen können. Und deswegen habe ich mich dann eher anders entschieden.
Es war der Khan Tengri, haben Sie mir im Vorgespräch verraten, in Kirgisistan, den Sie da bestiegen haben, ne?
Genau.
Und dieses Gefühl auf, aber Sie waren oben. Auf 7000, genau, oder knapp über 7000. Ja. Was ist das für ein Moment, über 7000 Meter zu sein auf einem Berg?
Also der Khan Tengri ist ein sehr formschöner Berg. Der ist wie eine Pyramide. Man könnte ihn tatsächlich mit dem Matterhorn vergleichen. Auch ein bisschen technisch schwierig zu besteigen. Und man hat natürlich eine fantastische Aussicht. Und auf der einen Seite, ich erinnere mich noch sehr gut, war ich natürlich froh, oben zu sein. Ich hatte einen sehr guten Tag von meiner Fitness erwischt, war perfekt akklimatisiert, habe mich gut gefühlt. Aber es war dann schon auch so das Bewusstsein da, hey, ich muss noch gut runterkommen. Und das dauert dann auch Stunden. Und selbst dann ist man nicht ganz im Basislager, weil man folgt dann erst den Hochlagern wieder retour und muss ja erst nochmal auf 6.000 und 5.000 Meter übernachten. Und das hat man im Hinterkopf und da ist schon Mordsrespekt dann dabei gewesen.
Weil Sie sagen, zurückkommen, runterkommen, ne? Ist das etwas, woran auch viele Bergsteiger einfach nicht genug denken, dass sie einfach auch gut wieder runterkommen müssen?
Es ist so, man hat den Fokus sehr stark auf den Gipfel. Da gibt es das sogenannte Finaldenken. Man will unbedingt drauf. Man hat viel Zeit, Geld, Wünsche, Sehnsüchte investiert. Und dann scheint es so, dass für manchen eigentlich die Reise zu Ende wäre am Gipfel. Aber man muss ja die gleiche Strecke wieder zurückgehen. Und da ist man dann schon müder. Absteigen ist manchmal schwieriger wie aufsteigen. Da schleichen sich Fehler ein. Und gerade jetzt beim Höhenbergsteigen gibt es viele Unfälle oder auch Erschöpfungen einfach beim Abstieg.
Gleichzeitig erleben wir ja auch, dass die Tourismusindustrie stark vom Bergsteigen auch ja, profitiert vor Ort in Nepal, um wieder zurückzukommen zu Mount Everest. Das ist ja eine sehr wichtige Einnahmequelle für die nepalesische Tourismusindustrie. Ich habe schon gesagt, mehrere 10.000 Euro kostet da eine Aufstiegsgenehmigung. Und die Sherpas dort sind auch wirtschaftlich zum Teil abhängig von diesem eher westlich geprägten Bergtourismus. In welcher Ambivalenz steht das eigentlich?
Also das kommt darauf an, durch welche Brille man da drauf guckt. Der reine Purist, ja, dem wird das nicht gefallen. Der Pragmatische, der Realist, der wird anerkennen müssen, dass die Menschen dort auch davon leben können, eine Einnahmequelle haben und eben sie das generieren, was um sie herum ist. Die schöne Natur, die Berge, nichts anderes machen wir in den Alpen und da fragt niemand darüber, wie viel Sinn macht es jetzt hier zu wandern oder Berg zu steigen. Somit haben eigentlich die Nepali dort das gleiche Recht und in der Tat ist es für sie eine der wenigen Möglichkeiten der Menschen, die wirklich in den Tälern wohnen, dort Geld zu verdienen.
Und die ökologischen Folgen, werden die genug mit einkalkuliert? Wir hören ja von Tonnen von Müll. Ich weiß, man muss dann offenbar auch so eine Art Pfand bezahlen, ne? wenn man diesen Müll dann auch wieder mit runterbringt. Aber das funktioniert offenbar nicht immer. Welche ökologischen Folgen hat dieser Massentourismus gerade in Nepal?
Natürlich hat man das Problem des Plastiks, denn nahezu alle Fertigprodukte sind in Plastik verpackt, um sie haltbar zu machen, gerade auf Trekkingrouten oder auch auf Expeditionen. Da ist man aber viel sensibler geworden und hat entsprechende Regeln für bestimmte Nationalparks dort erlassen, sodass jeder auch seinen Müll wieder mitnehmen muss, eine Gebühr bezahlt. Und es gibt auch sogenannte Cleaning Expeditions, die entweder von Nepal selbst durchgeführt werden oder manchmal sogar auch von ausländischen Veranstaltern oder Engagierten, die das als Initiative machen. Das ist die Schattenseite von jeglichem Tourismus und dort kommt es halt besonders zum Tragen, weil natürlich gibt es dort kein Abwasserkanalsystem, dort gibt es keine Müllabfuhr, die mit dem Auto hinkommt. Das muss also alles getragen oder mit dem Hubschrauber transportiert werden. Das Bewusstsein ist gestiegen, aber man ist da sicherlich noch nicht am Ziel. Da muss noch mehr passieren.
Sie sind Bergführer jetzt eigentlich nur noch in den Alpen. Sie wohnen nicht weit vom Tegernsee. Was ist der nächste Berg, den Sie besteigen werden?
Ich hoffe doch auf einen hohen Berg mit meiner Frau, sprich irgendwas zwischen 3.500 und 4.000 Meter peilen wir an für diesen Sommer. Und da bin ich ganz zuversichtlich, welcher das ist. Da sind wir frei. Die Alpen sind da so weitläufig. Wir orientieren uns immer am Wetter.
Sagt Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein, der sich dort um Sportliche kümmert. Selber Bergführer ist, bis auf über 7.000 Meter gegangen ist. Wir haben mit ihm geredet über ja, den Massentourismus auf den höchsten Bergen der Welt. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Gerne.
Echte Geschichten, wirklich echte Geschichten, um die geht es uns jetzt. Die gibt es ja vor allem auch in Dokumentarfilmen. Ungewohnte Einblicke, einmalige Perspektiven, ganz nah dran sein. Das ist zum Beispiel möglich bei Dokumentarfilmfestivals wie einem in Berlin. Doxumentale, so heißt dieses Festival. Wolfgang Martin Hamdorf hat sich angeschaut, was in den letzten Tagen zu sehen war und hat viele Geschichten von Geflüchteten gesehen und gehört.
Wir sehen Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Der Film Fox Under a Pink Moon wurde von einer jungen Iranerin über Jahre hinweg mit einer Smartphone-Kamera gedreht. Nach mehreren Fluchtversuchen in Bussen, unter Schleuserbooten, unter schwierigsten Bedingungen verlässt die junge Frau den Iran. Sorier Akhlaghi ist Kind afghanischer Flüchtlinge. Im Film stellt sie den harten Aufnahmen ihrer Flucht, ihre eigenen farbenprächtigen Bilder und ihre fast archaisch wirkenden Skulpturen aus Pappmaché entgegen. Ihre Kunst so Sourier Akhlaqi, habe ihr immer geholfen, die traumatischen Erlebnisse zu bewältigen.
Im Film geht es nicht nur um mich. Auch die politischen Verhältnisse und die Schicksale der vielen anderen Frauen werden sichtbar. Und es wird deutlich, dass man den Verhältnissen entkommen kann.
So setzt sich der Film auch mit dem Schicksal ihrer unbekannten, aber stets präsenten Heimat Afghanistan auseinander. Im August 2021 übernahmen die Taliban nach 20 Jahren wieder die Macht in Afghanistan. Die israelische Regisseurin Roni Abu Lafia erzählt in ihrem Film Day Trip – Escaping the Taliban eine dramatische Fluchtgeschichte anhand von Smartphone-Aufnahmen und Kommunikation über Messenger-Dienste. Festivalleiterin Anna Ramskogler-Witt fordert wieder mehr Aufmerksamkeit für Afghanistan.
Meryl Streep hat das letztens vor der UN so zum Punkt gebracht. Eine Frau in Afghanistan hat weniger Rechte als ein Eichhörnchen, nämlich keiner. Und ich glaube, das ist einfach was, was wir thematisieren müssen und wir vielleicht uns auch solidarisch zeigen müssen mit den vielen unfassbar tollen Frauen, die geflüchtet sind oder die immer noch dort sind und um jedes kleinste bisschen Recht kämpfen.
In Female Lens, der weibliche Blick, geht es um engagierte Frauen vor und hinter der Kamera. Frauen in Bewegung, im Widerstand, auf der Flucht und bei der Arbeit. Die Bandbreite der 10 Filme reicht von der iranischen Protestbewegung und Fluchtschicksalen über die Gerichtssäle in Jamaika, Mexiko, Marokko oder Australien bis hin zu den staubigen Fernstraßen Zentralafrikas. Festivalleiterin Anna Ramskogler-Witt spricht vom besonderen weiblichen Blick auf ganz unterschiedliche Gesellschaften.
Ich glaube ja, einfach daher, weil es darum geht, wie wir die Welt erfahren. Ich glaube nicht, dass es die eine weibliche Perspektive gibt, aber ich glaube, dass es nicht nur Unterschiede gibt im männlich oder weiblich, sondern auch in der Sozialisierung, in der Herkunft, im Aufwachsen und dass es die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, stark verändert.
Der Truckdriver ist eine der letzten männlichen Ikonen im Arbeitsleben, vergleichbar nur noch mit dem Cowboy. Der kenianische Dokumentarfilm Truck Mama schildert dagegen die 21-tägige Reise einer jungen Lkw-Fahrerin über schlechte Straßen und mit einem schlechten Fahrzeug von Kenia bis in den Südsudan. Regisseurin Sipora Nyayuri hat sie vom Beifahrersitz aus gefilmt. Frauen mit der Kamera oder hinter dem Lenkrad seien Zeichen eines längst fälligen gesellschaftlichen Wandels, so die Filmemacherin.
We have some things that are similar.
Gemeinsam versuchen wir, in einer männerdominierten Branche Fuß zu fassen. Heute gibt es mehr Frauen in der Filmwelt, vor allem im Dokumentarfilm, und auch mehr Lkw-Fahrerinnen. Als sie anfing, gehörte sie zu den ganz wenigen. Bis heute kommen nur sehr wenige nach. Aber sie inspiriert andere. Wenn sie sie sehen, denken sie, ich kann das auch. Das ist ein wichtiger Schritt nach vorn.
But it's there. There's a step.
Von Norwegen bis in den Südsudan zeigen die Dokumentarfilme in Berlin kleine und große Schritte und Veränderungen der Lebenssituationen von Frauen. Sie zeigen ausführlich und auf höchst vielfältige Weise Wirklichkeiten, die in einer polarisierenden und vereinfachenden Medienwelt zu kurz kommen.
Wolfgang Martin Hamdorf mit seinen Eindrücken von diesem Dokumentarfilmfestival in Berlin, der Doxumentale. Und die ist zwar heute zu Ende gegangen, aber bis Ende des Monats kann man viele Dokus auch streamen auf der Seite des Festivals.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Zum Wochenauftakt zeigt sich das Feuilleton bemerkenswert gut gelaunt. Die deutsche Sprache ist so viel besser als ihr Ruf, freut sich etwa Roland Kehlbrand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Deutsche weise in Morphologie und Syntax eine erstaunliche Stabilität auf, schreibt der Sprachwissenschaftler. Was sich allerdings wandle, sei der Wortschatz. Dieser Wortschatz ist durch produktive Wortbildung auf inzwischen 5,3 Millionen Wörter angewachsen. Gewiss, räumt Kehlbrand ein, die Anglizismen. Sie machen immerhin 3% aus, aber die meisten seien Hybridformen, die als Komposita mit deutschen Wörtern kombiniert sind, wie etwa im Wort Streaming-Dienst, was, so Kehlbrand, wieder einmal die geniale Kompositionsfreudigkeit des Deutschen bezeugt. Auch die Tageszeitung Die Welt ist voll des Lobes, zum Beispiel für Papst Leo XIV., der, moralische Führung und amerikanischen Pragmatismus vereine und mit dieser, Zitat, altmodisch erscheinenden Form von Leadership genau richtig sei für unsere polarisierte Zeit. Und der bald 80-jährige Arno Wittmann erinnert sich in der Frankfurter Rundschau, wie er einst als junger Mann vor genau 60 Jahren die Premiere der Publikumsbeschimpfung von Peter Handke in Frankfurt sah und wie ihn dieses Erlebnis für immer veränderte. Wittmann schreibt, wirklich froh macht die Kunst nur, wenn sie nicht ablenkt, sondern mitten durch Höhen und Tiefen führt, wie die Publikumsbeschimpfung von 1966, die mich hinaustrug aus dem Theater und mich einen neuen Blick auf die Welt werfen ließ. Das deutsche Feuilleton beginnt die Woche also beschwingt, mit einem Hauch von Wehmut. Wäre da nicht der warnende Text von Christian Mölling in der Süddeutschen Zeitung? Mölling, Politologe und Vizedirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, schreibt über das aktuelle Verhältnis von Europa und den USA. Das strategische Problem der Europäer sei, dass Trump derzeit gleichzeitig drei Gesichter zeige. Ein kooperatives, dazu gehört etwa das Narrativ, Trump zerstöre die NATO nicht, sondern zwinge die Europäer durch höhere Verteidigungsausgaben lediglich zu mehr Reife. Das zweite Gesicht trage erratische Züge. Siehe etwa der überraschend angekündigte Abzug von 5000 US-Soldaten aus Deutschland. Das dritte Gesicht Trumps aber ist noch unbequemer, schreibt Mölling. Hier zeigt sich Amerika nicht nur unsicher oder sprunghaft. Einzelne Entscheidungen widersprechen direkt europäischen Sicherheitsinteressen. Sichtbarster Fall: Grönland. Das Problem? Niemand in Europa wisse zuverlässig, welches dieser drei Gesichter sich in einer Krise durchsetzen werde. Deshalb reiche es nicht, sich von funktionierenden Gesprächen im diplomatischen Apparat beruhigen zu lassen. Europa brauche eine europäische Kriegsführungsfähigkeit. Wer führt, wenn Washington zögert? Wer entscheidet über Eskalation, Operationsführung und Risikoteilung, wenn der US-Präsident den Hörer nicht abnimmt? Welche europäischen Koalitionen können innerhalb der NATO aber ohne amerikanische Führung handeln? Die Lösung liege nicht darin, Trump besser zu deuten. Sie liege darin, die USA als Faktor europäischer Sicherheitspolitik weniger entscheidend zu machen. Christian Mölling in der SZ. Ebenfalls in der SZ erfahren wir in einem Artikel von Hilmar Klute von einer jungen niederländischen Agentur, die auswanderwilligen Amerikanern beim Heimischwerden in den Niederlanden hilft. Ihr Name? Get the Fuck Out of America Tours. Es gibt Get the Fuck Out Tours auch für Menschen, die nach Ghana ziehen möchten, etwa um das dortige unternehmerfreundliche Klima oder die dortige vibrierende Kultur zu genießen, wie es in der Werbung heißt. Eine Ausreisehilfe in Richtung Deutschland ist bislang nicht vorgesehen.
Lotta Wieden mit den Feuilletons vom 8. Juni. Und das war schon Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast in der DLF-App.